Das ist das Tolle an dem Beruf, auch man taucht immer in eine neue Welt ein, auch durch die Musik nochmal besonders und durch die Geschichten. Und jedes Stück, das man dann quasi erlebt, auch das man begleitet in den Endproben, wächst einem ans Herz und wird dann auch eigentlich zu einem geliebten Stück. Auch wenn ich jetzt da sagen, manche Stücke, die vielleicht, wo ich vorher sagen würde, das ist gar nicht so meins. Man wächst dann damit zusammen.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kantinengespräche des Tiroler Landestheaters. Heute mit einer Ausgabe aus unserer Sonderreihe Blick hinter die Kulissen. Das heißt, heute soll es nicht um eine Produktion oder Aufführung gehen, die demnächst Premiere haben wird, sondern wir wollen wieder einen Menschen vorstellen, der meist hinter der Bühne agiert, nicht so sehr auf der Bühne zu sehen ist oder im Vordergrund, aber den wir eben heute mit diesem Gespräch in den Vordergrund rücken wollen. Und heute ist bei mir der Operndirektor des Tiroler Landestheaters, Michael Nelle. Hallo Michael.
Hallo Axel.
Genau, mein Name ist Axel Gard, ich bin Dramaturg hier im Haus und bevor wir uns ins Gespräch stürzen, dann doch noch ein paar kleine Fakten zu Michael Nelle. Er studierte nach einer pädagogischen Ausbildung Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und schon während des Studiums debütierte er an der Niedersächsischen Staatsoper Hannover mit der Partie des Sonora in Puccinis Oper La Fanciulla del West. Als lyrischer Bariton war er am Aalto-Theater, Musiktheater Essen und dem Staatstheater Wiesbaden fest engagiert. Zu seinen wichtigsten Rollen zählen unter anderem Rossinis Figaro in Il Barbiere di Siviglia, Mozarts Papageno in der Zauberflöte, der Guglielmo in Così fan tutte und Masetto in Don Giovanni. Außerdem Puccinis Charples in Madama Butterfly, der Marcello in La Boheme und die Titelpartie in Hans-Werner Henzes Prinz von Homburg. Gastverträge führten ihn dann auch europaweit an zahlreiche Opernhäuser. Seit Mitte Dezember 2015 verstärkt Michael Nelle das Leitungsteam des Tiroler Landestheaters als persönlicher Referent des geschäftsführenden Intendanten Johannes Reitmeier. Und seit Beginn der Saison, jetzt muss ich noch mal überlegen, das war 2019, bist du dann Operndirektor geworden oder 2018?
Nein, 2021.
Ah, also im Sommer 2020 genau. Bist du dann Operndirektor auch noch geworden. Da muss man natürlich direkt fragen, Operndirektor, ist das ein Traumberuf, also sozusagen eine Karriere dahin oder wie bist du diesem Beruf anheimgefallen?
Also kann man wirklich sagen, ich habe mir schon als Kind immer Spielpläne ausgedacht, die ich gestalten, wie ich einen Spielplan gestalten könnte, Opern, die zusammenpassen würden. Das hat immer schon viel Spaß gemacht und ich hatte auch als Kind mein eigenes Puppen- oder Marionettentheater mit Freunden zusammen und wir haben dann im Kindergarten gespielt. Da gab es auch Hänsel und Gretel zum Beispiel dann mal schon als Kinderoper. Da lief dann die Aufnahme, die wunderbare Aufnahme von Kurt Eichhorn mit dem Münchner Rundfunkorchester und Helen Donath und Anna Moffo als Hänsel und Gretel und der außergewöhnlichen Christa Ludwig als Hexe. Und da ließen wir die Puppen tanzen sozusagen zu der Musik, so wie es ja auch beim Salzburger Marionettentheater quasi gemacht wird, die ja auch Opern spielen, wo dann die Musik dazu läuft. Ja, also da war ich dann schon sozusagen mein eigener kleiner Operndirektor und das hat natürlich ganz viel Spaß gemacht.
Aber da muss ich jetzt mal fragen, jetzt bist du es ja gewesen, bist du es ja bei uns ja im Haus, aber als du dann Student warst und sozusagen auf der anderen Seite standest, also dann verpflichtet wurdest für Engagements und so weiter und in Rollen hinein besetzt wurdest, war das dann schwierig für dich, irgendwie zu sagen, ich würde aber gerne anders machen, ich würde gerne andere Rollen singen? Oder konntest du dann ganz klar sagen, nein, ich habe jetzt eine andere Funktion, ich bin auf der Bühne Sänger und das ist mein Part?
Genau, also das war gar nicht die Frage. Dann in dem Moment war ich Sänger, habe ich mir den Traum des Sängerberufs erfüllt und da stand das gar nicht zur Debatte. Ich war dann eigentlich immer glücklich mit den Rollen, die ich bekam und das war dann kein Thema eigentlich.
Du sagst es schon, es ist sozusagen dein Traumberuf, Operndirektor. Nun hast du ihn leider in einem Moment angetreten, als dann auf einmal Arbeiten im Krisenmodus angesagt war. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber was wäre denn eigentlich deine Idealvorstellung vom Theater? Denn ich glaube, in den letzten Jahren war ja auch Theater mit Abstrichen. Es waren einfach Notwendigkeiten, die da waren, mit denen umzugehen ist. Aber du hast ja gesagt, du warst schon als Kind irgendwie, wolltest Operndirektor sein und hast natürlich auch so Ideen, wie Theater gestaltet werden sollte oder wofür Musiktheater da ist, warum es wichtig ist. Also kannst du ein bisschen sagen, was so deine Ideal- oder Traumvorstellung von Theater oder Musiktheater ist?
Ja, wie allgemein Theater auch. Theater soll natürlich irgendwo in eine andere Welt entführen. Man wird konfrontiert natürlich auch mit Werken, die einen aufwühlen, aufrütteln. Aber natürlich soll man einfach auch irgendwie, ja, abschweifen in eine andere Welt. Das ist, glaube ich, in der Pandemie auch hin und wieder gelungen, weil wir ja doch auch gespielt haben. Generell wünsche ich mir da einfach, tief in eine Partitur, in ein Libretto einzutauchen, um wirklich aus den Stücken alles rauszuholen, damit auch jeder irgendwas mitnehmen kann. Das wäre so die Idealvorstellung. Da komme ich dann später vielleicht noch auf bestimmte Stücke zurück, die mir auch jetzt sehr viel bedeutet haben, dass man tatsächlich Werke findet, die einen aufrütteln, die einen berühren, aber auch immer wieder in eine Entspannung bringen. Mhm. Denn es gibt ja nichts Schöneres als Musiktheater. Quasi, das baut ja schon, die Musik baut eine Brücke zur Handlung. Und das ist ja das Schöne, dass man da einfach sich auch fallen lassen kann und weitergeführt wird sozusagen durch die Musik in das Stück, in die Dramaturgie, ins Libretto.
Ist es das, was für dich gutes Musiktheater ausmacht, oder gibt es dann noch weitere Kriterien, wo du sagst, das sollte gutes Musiktheater leisten?
Wir hatten ja auch den Goldenen Drachen letztes Jahr. Mhm. Schimmelpfennig, das hat das Libretto auch selbst geschrieben, ist natürlich auch die Vorlage und eben quasi solche Werke auch, die auch durchaus aufrütteln, die ein schwieriges Thema haben, wo halt eben, wo es um Migration geht, um ja, in der Fremde arbeiten und in der Fremde sterben, Einsamkeit. Auch solche Themen finde ich halt für Musiktheater sehr, sehr wichtig. Mhm. Oder auch bei der Passagierin, die in Auschwitz spielt, eine unglaublich berührende Geschichte. Das ist Musiktheater, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Solche Stücke braucht es einfach absolut neben Werken wie Zauberflöte oder Tosca. Wobei auch diese Werke natürlich ganz, ganz tiefe Geschichten erzählen und Empfindungen hervorrufen. Also, aber eben gerade eben so diese kritischen Stücke, so die lagen mir letztes Jahr wirklich sehr am Herzen,
muss ich sagen. Das heißt, du willst auch eine Lanze brechen für das zeitgenössische, für das moderne Musiktheater?
Auf jeden Fall. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und fürs Publikum nicht immer ganz leicht. Für mich ist es eigentlich eine ganz faszinierende Form, dieses moderne, neue Musiktheater, einfach ganz neue Stücke, neue Stoffe kennenzulernen. Auch das finde ich sehr, sehr spannend.
Wo Musik anders benutzt wird, genau. Also nicht mehr als Wohlfühlklangkörper, genau. Wie es ja vielleicht in der traditionellen Oper war, mit großen Melodien einen beeinflussen, sondern da hat ja oft Musik ganz andere Funktionen, die also viel, viel elementarer einen dann auch berühren.
Ja, eben gerade beim Drache. Beim Drachen. Viele konnten das auch nicht aushalten. Manch einer ist gegangen, weil es natürlich doch auch sehr harte Klänge teilweise sind. Aber alle, die geblieben sind, konnten dann am Ende wirklich diesen wunderbaren Schluss erleben, wo dann quasi der Junge stirbt und einen traumhaften Monolog singt, der dann eigentlich für vieles entschädigt, was man vorher hören musste sozusagen. auch da hat es dann wieder eine Farbe und ein bewegende Momente, die einfach großartig sind.
Und was kannst du jetzt als Operndirektor, also in deiner Position, dann dazu beitragen, dass solches Musiktheater bei uns im Haus erblühen kann?
Naja, ich kann natürlich solche Stücke auswählen, habe Einfluss auf die Sängerbesetzung, auf die Regisseure, die die Stücke dann bekommen, auf die Ausstatter. Das ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger gewesen. Beispielsweise in diesem Spielplan habe ich jetzt sehr, sehr viele Verschiebungen. Ich habe den letzten Spielplan relativ für mich tatsächlich gestalten können. Also Werther, Salome, der Goldene Drache, Passagierin, Sweeney Todd waren tatsächlich von mir ausgesucht. Da hat auch der Intendant, war damit einverstanden. Aber in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass ich diese verschobenen Produktionen habe, wie Boris Godunow, Last Paradise Lost, was haben wir noch? Tosca und Zauberflöte sollten eigentlich auch schon längst verschwunden sein. Genau, Lakmé sollte auch schon im 2020 kommen. Ende der Spielzeit 1920 sollte Lakmé kommen. Und auch Berkestal war eigentlich schon jetzt für diese letzte Saison geplant. Also es ist, ich habe eigentlich fast nur Verschiebungen in der letzten Spielzeit. Mhm. Aber also in dieser letzten Spielzeit meine ich von der Intendanz Johannes Reitmeier. Mhm. Aber in der letzten Saison konnte ich tatsächlich so ein bisschen auch meine Handschrift zeigen, so wie ich es tun würde, wenn nicht die Pandemie so eingegriffen hätte.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Stichworte genannt, hoffentlich kann man es noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wie würdest du mit wenigen Worten deinen Beruf jetzt als Operndirektor umschreiben?
Ja, der ist natürlich wahnsinnig bunt. Ich würde sagen, es gibt so ein Sprichwort, tagsüber Zirkus und abends Theater, das trifft es ziemlich.
Entschuldigung.
Das ist tatsächlich, kann man sagen, so ist es. Es gibt viel Aufregung den ganzen Tag über. Man beschäftigt sich natürlich jetzt in der Pandemie, war ich eigentlich fast jeden Abend vom Vorhang und habe einen ausgefallenen Sänger, der halt durch einen Gast ersetzt wurde, angesagt. Da muss man Gäste suchen, die halt die Partie an anderen Theatern gesungen haben. Das ist oft auch schwierig, wenn das Stück nicht so oft gespielt wird. Tatsächlich jetzt auch bei Genovefe hatten wir das Problem auch schon wieder im Herbst. Dort ist es tatsächlich gelungen, es gibt eigentlich nur ein Theater oder zwei, die es in den letzten Jahren gespielt haben. Und es ist tatsächlich gelungen, vom Nationaltheater Mannheim Gäste zu bekommen, dann durch Zufall, die auch frei waren. Sonst hätte man wahrscheinlich absagen müssen. Mhm. Ja, es passieren die absurdesten Dinge einfach, dass man, dass einem Sänger soll der Zahn gezogen werden, man plant alles drumherum, engagiert 1000 Gäste und sogar noch einen für die Proben und dann wird diese Zahn-OP einfach verschoben und der Sänger steht abends bei der Probe und man hat plötzlich 3 Ferrandos statt einem.
Und muss 2 nach Hause schicken, oder wie?
Na, der dritte Kollege ist auch da, er probt mit und ja, wer weiß, was passiert, vielleicht brauche ich ihn noch für irgendeine Vorstellung.
Eine Aufgabe wäre also Feuerwehr spielen, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall, permanent. Mhm. Es ist jeden Tag irgendwas Aufregendes. Mhm. Irgendjemand sagt ab, irgendjemand hat eine Erkältung, ist positiv getestet, zum Beispiel jetzt immer noch, es passiert immer noch. Mhm. Und ja, also man ist ständig gefordert, dann tatsächlich wieder Leute zu bekommen, die dann den Abend retten. Und die werden dann eingewiesen vom Regieassistenten. Es ist ganz erstaunlich, wir hatten das ja letzte Spielzeit wirklich sehr, sehr oft. Und die Leute bekommen dann quasi den Klavierauszug online geschickt und ein Video der Generalprobe. Und die sind meistens so toll vorbereitet, dass man also wirklich schon in der ersten Probe denkt, Wahnsinn. Und auf der Bühne merkt man dann am Abend gar nichts, dass die nie in dieser Inszenierung waren, die 6 Wochen geprobt wurde. Das ist immer sehr erstaunlich. Ich habe das selber auch oft gehabt als Sänger, dass ich eingesprungen bin. Spektakuläre Dinge sind da passiert, dass beispielsweise beim Barbier von Sevilla in Düsseldorf bin ich als Figaro eingesprungen. Wir haben nur den ersten Akt geschafft zu stellen und es hieß dann, macht im zweiten Akt, was ihr wollt. Rosina war auch Gast. Und da muss ich dann tatsächlich aus dem Orchestergraben mit einer Leiter raufkrabbeln. Und ja, also das war schon ein sehr heftiges Einspringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt heutzutage durch diese Online-Videos, die verschickt werden, ist das alles irgendwie viel leichter.
Jetzt lassen wir mal die Feuerwehr beiseite. Mhm. Du hast ja noch andere Bereiche als Operndirektor, also in der Planung. Was macht da dein Beruf aus?
Naja, wie gesagt, ich schaue natürlich auf die Stücke, wie sie zusammenpassen. Muss jeder irgendwie besetzt sein, muss jeder auch Fachpartien haben. Jeder Sänger, der im Ensemble ist, natürlich. Ne? Dann haben wir ein sehr kleines Ensemble, das heißt, wir brauchen viele Gäste.
Das heißt, immer wieder vorsingen?
Ja, wir haben Vorsingen, aber inzwischen mache ich auch vieles anders. Ich fahre auch schon hin und höre mal Leute an. Ah, ja. Das war natürlich jetzt in der Pandemie auch nicht so möglich. Und auch selbst da läuft jetzt vieles schon über Videos, kann man sagen. Und wenn jemand dann einen Namen hat, wie beispielsweise Jacqueline Wagner, die halt eben ich für die Salome letzte Spielzeit gewinnen konnte, die ja auch an wirklich bedeutenden großen Häusern singt, mhm. die konnte ich halt nur bekommen, weil sie halt diese Rolle bei uns debütieren wollte, zum ersten Mal singen wollte, in ihr Repertoire aufnehmen wollte und auch, weil Angela Denoke natürlich Regie geführt hat, die ja auch so große Erfahrung mit der Salome hat, die Salome auch weltweit gesungen hat. Und dadurch kriegt man dann eben auch Sänger, die man sonst vielleicht gar nicht bekommen hätte. Mhm. Und Nadja Stefanov, die habe ich tatsächlich in der Passagierin in Graz angehört und dann auch engagiert.
Und das heißt, wenn es dann auch um Stücke geht, ist dann immer wieder der Austausch mit dem Intendanten gefragt? Oder bist du erstmal, dass du weit für dich planst und dann zum Intendanten gehst und sagst, das wäre jetzt mein Vorschlag?
Ja, also so ist es durchaus. Ich überlege schon, welche Stücke würde ich nehmen, welche Stücke würden mich interessieren und die würden auch so zusammenpassen und alle hätten was zu tun sozusagen. Natürlich muss er dann am Ende drüber schauen und auch sein letztes Wort dazu geben sozusagen und wie gesagt, letztes Jahr hatte ich sehr viele Freiheiten, dieses Jahr durch die vielen Verschiebungen. Mhm. Und dann auch natürlich den Wunsch des Intendanten, mit Elektra aufzuhören und mit einer etwas außergewöhnlichen Oper zu beginnen. Und auch durch die Übernahme Zauberflöte waren wir da ein bisschen eingeschränkt. Das macht aber nichts. Das ist eben ein anderer Spielplan, eine andere Spielplangestaltung. Aber die erfordert auch sehr viel Arbeit und Zeit und Geduld.
Und wie ist es für dich mit Ensemblepflege? Das heißt, bist du einer, der auch gerne dann mit den Sängerinnen und Sängern auch mal, sag mal, nebenbei Kontakt pflegt, um im Ensemble sozusagen da auch so ein bisschen die Stimmung rauszuhören, wie ist gerade so die Lage?
Eigentlich schon. Also ich habe zu meinen Sängern im Ensemble ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Das Wort Operndirektor passt eigentlich nicht zu mir oder der Titel. Das klingt immer so nach irgendeiner ganz großen Persönlichkeit. Ich sehe mich eher wirklich als Partner der Sänger, werde auch quasi so auch von denen genutzt, sage ich mal so. So viele kommen tatsächlich und schütten mir ihr Herz aus oder wollen irgendeinen Rat haben. Das finde ich auch sehr, sehr schön und das freut mich auch sehr.
Jetzt haben wir jetzt viel auch aus der Jetztzeit berichtet, aber ich hatte es vorhin schon mal angeklingen lassen, du bist ja eigentlich sozusagen an einem anderen Ende gestartet als Sänger, also sozusagen nicht als derjenige, der plant oder Regie, ist ja manchmal auch, dass man sozusagen über die Regiefach dann zum Operndirektor wird. Wie bist du eigentlich damals überhaupt zum Gesang gekommen? Die Ausbildung hast du ja in einem pädagogischen Beruf gemacht, das heißt, dann war Gesang gar nicht so die erste Berufswahl. Und gibt es bei dir in der Familie vielleicht dann auch Wurzeln, wo du sagst, da hast du von zehren können?
Also nicht so richtig. Also man erzählt immer, dass mein Opa väterlicherseits ein sehr guter Sänger war und dass der auch im Rundfunk wohl mal Solo gesungen hat. Den habe ich aber nie kennengelernt, leider. Wo ich eigentlich so meine Inspiration für die Bühne oder für den Gesang herbekommen habe, war erstens mal, ich bin Waldorfschüler und da haben wir sehr, sehr, sehr viel gesungen. Wir waren eine sehr sangesfreudige Klasse, haben auch die Zauberflöte rauf und runter schon im Musikunterricht gesungen. Jeder hat alles gesungen. Und das hat mich sehr geprägt. Und dann hatte ich aber auch schon sehr früh, mit 12 Jahren, mein erstes Theaterabonnement. Und habe dann zum ersten Mal...
Allein oder mit der Klasse?
Nein, das waren Freunde, die mich mitgenommen haben, eine befreundete Familie und deren Tochter und ich. Mhm. Wir sind dann quasi immer ins Theater gefahren, einmal im Monat und das war natürlich unglaublich toll und spannend. Und ja, so diese Kombination aus Waldorfschule mit viel Musik und Theater, Staatstheater Kassel, das... hat es eigentlich bewirkt, dass ich dann Sänger werden wollte.
Aber dann war das die Ausbildung als im pädagogischen Bereich so erstmal einen sicheren Hafen zu haben oder wie ist es dazu gekommen?
Genau, ich wollte erst grundsätzlich erstmal was anderes machen und dann mein Studium in Hannover quasi ein bisschen parallel begonnen, auch zum Zivildienst und zum Anerkennungsjahr sozusagen.
Also das Studium der Musik,
des Gesangs. Genau. Ja, dort habe ich dann meinen ersten Gesangsunterricht gehabt. Das stimmt nicht ganz. Ich habe auch schon an der Musikakademie in Kassel, da habe ich auch schon mal ein Semester studiert, so als Jungstudent. Aber in Hannover habe ich dann tatsächlich privat zunächst und dann habe ich mich aufs Studium vorbereitet. Ich hatte dann auch in Berlin an der Hochschule der Künste, hätte ich auch studieren können, hatte ich auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Aber ich wollte gerne in Hannover bei meinem Lehrer William Reimer studieren und das habe ich dann auch getan.
Das heißt, du hast dann im pädagogischen Bereich erstmal gar nicht fest gearbeitet, sondern bist von dem einen Studium ins nächste gegangen.
Habe ich es gemacht. Ich habe das abgeschlossen und das war mir wichtig, diese abgeschlossene Ausbildung zu haben. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und aber schon parallel Gesangsunterricht natürlich genommen und mich auch auf die Theoriefächer und Klavier und so weiter vorbereitet und dann in die Hochschulzeit gestartet.
Mhm. Bei manchen ist es ja eher so ein schleichender Vorgang, bei anderen können aber auch sagen, da gab es einen ganz bestimmten Moment, da wusste ich, Theater ist mein Schicksal, um es ein bisschen dramatisch zu sagen. Wie war das bei dir? Gab es da vielleicht so einen Moment, wo du sagtest, nee, jetzt ist die Entscheidung da, ich wage es und...
Also das war tatsächlich wirklich mein erster Opernbesuch, das war der Wildschütz von Lortzing. Und das hat mich so fasziniert, das Orchester im Graben, der Chor und die Solisten auf der Bühne. Und es hat mich so dermaßen fasziniert, dass ich da beschlossen habe, ich möchte in diese Welt eintauchen, egal wie. Boah.
Und, das war mit 12 Jahren?
Oder? Ja, ganz früh war mir klar, ich will auf jeden Fall zum Theater und egal was es ist.
Ja.
Und Klar, ich meine, ich habe dann natürlich auch durch meine Marionettentheater und Hänsel und Gretel und die vielen Opern, die ich dann auch schon gehört habe, eine große Faszination eigentlich gefunden sozusagen. Ja. Und die Arie des Wildschützgrafen, um das nochmal zu sagen, die habe ich dann sehr oft vorgesungen, schon als ganz junger Sänger, und die hat mir oft Glück gebracht. Ich bin dann meist engagiert worden mit dieser Arie. Ach, also ja. Da gibt es diese Verbindung quasi zum ersten Musiktheatererlebnis.
Jetzt finde ich ein bisschen blöd, wenn ich so nachhake, aber wo kam es dann her, dass du sagst, aber ich will auf jeden Fall noch in einem ganz anderen Bereich eine fertige Berufsausbildung haben? Bist du aus der Familie? Wie kam es dazu, dass du erst doch die Pädagogik gemacht
hast? Also ich wollte das tatsächlich so haben. Es ist immer, man denkt immer, die Eltern wollen das, aber es war bei mir auch so, meine Eltern wollten mich nicht auf die Waldorfschule schicken, aber ich wollte unbedingt dahin, weil ich gehört habe, da meine Eltern hatten auch nichts dagegen, aber die kannten das gar nicht so unbedingt. Mhm. Aber ich hatte halt davon gehört, dass da so viel Musik gemacht wird und auf so eine Schule wollte ich gehen. Und dann war ich tatsächlich auch von einer Warteliste, es waren über 50 Kinder auf der Warteliste für einen freien Platz in dieser Klasse. Ach. Da bin ich also auch ein bisschen quer eingestiegen, erst in die 6. Klasse. Und da war tatsächlich, war ich auf dieser Warteliste Nummer 55. Und weil ich eben das Kind war, was von sich aus dorthin wollte, hat man mich auch aufgenommen. Ach. Und so war es eigentlich dann, so war ich eigentlich immer. Also ich habe immer gespürt, wann was weitergehen soll und wie ich was haben möchte. Mhm. Und ich wollte tatsächlich zunächst erstmal diese Ausbildung machen.
Du hast dann, wie du auch sagtest, ja dann den Sängerberuf aber auch eingeschlagen und dann aber auch irgendwann aufgehört. Also du hast ja dann jetzt auch hier am Theater angefangen, nicht als Sänger, sondern eben als Referent des Intendanten. Gab es da für dich einen Bruch oder war das so, dass du sagst, du willst neue Ufer betreten oder wie kam es dazu?
Nein, das ist auch irgendwie eigentlich ein fließender Prozess gewesen. Mhm. Ich meine, man muss sagen, ich bin da auch ganz im Reinen mit mir. Ich habe mir den Traum, Opernsänger zu werden, erfüllt und habe es wirklich geschafft auf viele große Bühnen mit wunderschönen Rollen. Mhm. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es ein bisschen klemmt. Also ich wurde nervöser, aufgeregter und dann
Lampenfiebermäßig.
Ja, dann kam einfach wirklich dazu, dass man einfach sagen muss, es waren schon wirklich Auftrittsängste in gewisser Weise. Das hat sich entwickelt. Das war ja gar nicht so. Mhm. Aber ich wurde einfach nervöser. Und dann ist es irgendwann, also ich finde, der Beruf ist so schwer, ich sehe das jetzt auch bei meinen jungen Sängern, da muss einfach alles passen. Es muss einfach alles passen, sonst kann man das nicht machen. Und wenn dann so eine Belastung dazu kommt, dass man einfach Ängste hat, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, dann passt das nicht mehr. Und das muss man einfach erkennen. Und es war für mich dann irgendwann ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich in einer Sackgasse, ich möchte wieder da raus. Es passt so für mich einfach nicht mehr. Mhm. Und dann kam halt die Entscheidung, erstmal wieder zurückzuziehen. Und ich habe dann auch tatsächlich erstmal im sozialen Bereich, wo ich jetzt sehr froh bin, dass ich diese Ausbildung dann zu Ende gemacht habe, nochmal wieder ein paar Jahre gearbeitet. Das hat auch sofort funktioniert. Und dann hat sich halt hier der Kontakt ergeben, mich zu bewerben hier bei Herrn Reitmeier als Referent. Mhm. Und ja, und dann war das natürlich für mich dann gar keine Frage. Da dachte ich mir, okay, jetzt möchte ich tatsächlich die Gelegenheit nutzen, auch die andere Seite kennenzulernen. Mhm. Und da habe ich nicht lange gezögert. Als dann klar war, hat sich für mich entschieden, dann wollte ich das auch.
Und dann eben in deiner neuen Position hast du dann auch, schätze ich mal, doch ja auch profitieren können von deinen Erfahrungen, die du auf der Bühne gemacht hast, wo du jetzt sozusagen hinter der Bühne eher in beratender oder auch in entscheidender Funktion warst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, von beiden, von der pädagogischen Ausbildung, wo ich mich auch noch sehr viel weitergebildet habe, wo ich ein Case-Management-Studium gemacht habe und systemische Beratung. Das nützt mir natürlich hier irgendwo jetzt auch, weil Theater ist ja ein riesiger Betrieb, 450 Mitarbeiter. Da ist man natürlich auch viel in Konflikte eingebunden oder muss viele Gespräche führen. Das nützt mir sehr, natürlich aber eben auch sehr die Erfahrung auf der Bühne. Weil ich kann mich natürlich in einen Sänger, der jetzt eine Erkrankung hat oder der Stress hat, der Ängste hat, einfach sehr gut einfühlen, weil ich genau das ja auch erlebt habe, weil ich weiß, wie es ist, mit einer Erkältung dann plötzlich doch Cortison zu nehmen oder weil man die Aufführung nicht absagen möchte, weil man sich verantwortlich fühlt oder weil man das Geld verdienen möchte, je nachdem. Mhm. Es ist einfach ein schwieriger Prozess, wo jeder Sänger täglich drinsteckt. Und ich kann die natürlich jetzt wirklich unheimlich gut verstehen und das hilft mir natürlich. Mhm. Das hilft mir sehr.
Wir hatten es vorhin schon auch angesprochen, jetzt auch in einer Position, wo du Dinge entscheidest, ist ja eben doch auch letztlich so, dass der Intendant das letzte Wort hat, ganz klar. Kannst du aber dennoch sagen, du hast es vorhin auch schon mal ein bisschen angedeutet, vielleicht kann man da nochmal näher drauf eingehen, Gibt es so Lieblingsprojekte, wo du gesagt hast, ach schön, dass ich das auch durchsetzen konnte, also dass da auch der Intendant entweder eh offen dafür war oder dass es jetzt geklappt hat, auch trotz Corona. Also gibt es da ein paar Dinge, wo du sagst, ah, da habe ich mich richtig gefreut, dass das so zustande gekommen ist.
Absolut. Also meine absolute Herzensangelegenheit ist wirklich die Passagierin von Weinberg, dass er dem zugestimmt hat. Wir hatten sogar eigentlich noch die Idee, die Grazer Produktion hierher zu holen. Das hätte fast funktioniert, aber Herr Reitmann hat dann am Ende auch gesagt, nein, er inszeniert es lieber selber. Ich bin sehr froh, dass er das getan hat, weil ja, die Grazer Produktion ist großartig, aber unsere Inszenierung hat eben auch nochmal einen ganz anderen Zugang. Ich mag sie sehr und also ich bin ganz, ganz froh, weil dieses Stück ist wirklich für mich also unfassbar. Es ist unglaublich ein wichtiges Stück Musikgeschichte, Zeitgeschichte, die da auf die Opernbühne gebracht wird. Mhm. Wahnsinnig faszinierend, Gänsehaut vom ersten Moment an. Eine ganz, ganz wichtige, großartige Geschichte, unfassbar schön vertont. Also es ist eine ganz große Musik auch, wie ich finde. Und das ist so ziemlich das berührendste Stück Musiktheater, was mir eigentlich in meinem Leben so begegnet ist.
Hast du es über eine Aufführung kennengelernt
CD-Aufnahme? Ich kannte es eigentlich, ich hatte es vorher auf der Bühne nicht gesehen, nur in Graz, aber ich kannte es. Also ich hab auch die Musik schon gehört und mich mit dem Stück beschäftigt. Und es war mir immer schon ein sehr wichtiges Anliegen, dieses Stück vielleicht spielen zu können. Aber also das muss ich wirklich sagen. Und ich finde, es gehört wirklich auf jede Bühne. Es ist einfach wahnsinnig wichtiges, tolles Stück. Und da bin ich ganz froh, dass das gelungen ist. Auch, dass es Reitmeier selber inszeniert hat. Und ganz happy bin ich, dass wir das Stück weitergeben können nach Toulouse. Unsere Produktion geht an die Oper Toulouse, wo ich selber auch viermal aufgetreten bin. Also ich hatte 4 Gastverträge dort in Toulouse. Und habe eigentlich ein Jahr meines Lebens auch in Toulouse verbracht. Und das finde ich jetzt ganz toll, dass dieses Stück jetzt nach Toulouse geht und dass sie sich so freuen, unsere Produktion dort zu haben. Und ja, da bin ich ganz stolz und sehr, sehr, sehr froh. Da schließt sich auch ein bisschen so ein Kreis dann nochmal.
Mit Ende der Saison endet auch dein Vertrag hier am Haus. Du hast schon gesagt, jetzt in dieser Saison konntest du nicht ganz so planen, sozusagen, wie du es dich gedacht hättest. Das ist sicher eine eher bittere Frage, aber gibt es so Musiktheaterwerke, wo du sagst, ach, das hätte ich gerne noch auf den Spielplan gebracht? Ich frage es mal ganz gut, zum Beispiel Henze, weil du hast ja schon 2, 3 Partien, die du gesungen hast von Henze. Das scheint ja auch ein Komponist zu sein, der dir wirklich am Herzen liegt. Also gibt es da etwas, wo du sagst, ach, das hätte ich eigentlich gerne noch realisiert?
Ja, also eine Henze-Oper auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich finde, Werther und Salome, Passagierin, das waren auch wirklich Herzensstücke von mir eigentlich. Also im Grunde, nee, also es ist alles gut. Also klar, auch ein schöner großer Strauß, nochmal eine Ariadne beispielsweise. Ich freue mich jetzt sehr auf die Così fan tutte auch. Es ist auch ein Herzensstück von mir. Und ja, eigentlich habe ich einen guten Zugang zu jedem Stück. Ich finde, man lebt das ist das Tolle an dem Beruf auch, man taucht immer in eine neue Welt ein, auch durch die Musik nochmal besonders und durch die Geschichten. Und jedes Stück, das man dann quasi erlebt, auch das man begleitet in den Endproben, wächst einem ans Herz und wird dann auch eigentlich zu einem geliebten Stück. Und auch wenn ich jetzt da sagen, manche Stücke, die vielleicht, wo ich vorher sagen würde, das ist gar nicht so meins, man wächst dann damit zusammen.
Jetzt haben wir ganz viel über dich mit Musik und als Operndirektor oder in deiner Funktion, in deinen Arbeitsweisen geredet. Ich würde jetzt gerne eigentlich für den letzten Teil des Gesprächs noch mal ein bisschen den Privatmensch Michael Nelle nach vorne holen. Und ja, würde dafür gerne einen Fragebogen nutzen. Es gibt ja immer wieder so Fragebögen in verschiedenen Zeitschriften. Und einer, der auch immer wieder mal auftaucht oder genutzt wird, ist eben der sogenannte Proust'sche Fragebogen. Marcel Proust hat diesen Fragebogen zwar nicht erstellt, aber war einer der bekanntesten Persönlichkeiten, die ihn beantwortet haben. Dieser Fragebogen war ursprünglich eine Art Gesellschaftsspiel und kursierte um die Wende zum 20. Jahrhundert in den Salons der feinen Gesellschaft. Man konnte so spielerisch persönliche Fragen stellen und, wenn man wollte, etwas von seiner Persönlichkeit preisgeben. Darauf hoffen wir jetzt natürlich, Michael. Und ich würde gerne eben ein paar Fragen aus diesem Fragebogen stellen. Deine Antworten können natürlich rein auf das Berufliche sich beziehen, müssen aber nicht. Fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an. Wo möchtest du leben?
Ja, natürlich im Hier und Jetzt. Aber das ist tatsächlich bei mir so, dass ich eigentlich immer sehr glücklich bin, wo ich gerade lebe. Also es war auch als Sänger, als Gast, wo ich dann ja auch viel rumgekommen bin. Wenn ich in Amsterdam dann in mein Haus in der Prinzengracht eingezogen bin und dann wusste, da kann ich einkaufen, da ist alles, da ist die Probebühne im Theater, so ist der Weg. Oder auch in Paris, sobald ich eben meine Wohnung bezogen hatte und dann wusste, okay, da kann ich Baguette kaufen und da geht es zum Theater und da ist die Bühne und die Probebühne. Dann war ich eigentlich immer ganz glücklich und wollte diese Städte eigentlich nie wieder verlassen. Aha. Und habe mich so wohl gefühlt und so ging es mir eigentlich immer. Also da, wo ich gerade bin, da bin ich total glücklich und so bin ich auch hier in Innsbruck sehr, sehr glücklich.
Das ist ja nicht nur eine Gabe für einen Privatmenschen, sondern wirklich für diesen Beruf, weil ja gerade viele Sängerinnen und Sänger nicht das Glück haben, in einem Ensemble zu sein oder vielleicht auch gar nicht wollen, sondern eben von Ort zu Ort reisen, wie du sagst. Und da kenne ich auch von einigen Kollegen, die dann doch immer wieder das Heimweh plagt oder die eben sagen, ach, jetzt bin ich so weit weg von meinen Liebsten und so. Und wenn du dann aber dich so einfühlen statt, das ist aber schon eine Gabe, finde ich, und auch ein Geschenk.
Ja, das hat natürlich sehr geholfen, wobei man hat natürlich dann trotzdem Heimweh mal oder man vermisst seine Freunde. Aber es ist, eigentlich da, wo ich bin, bin ich immer sehr zufrieden.
Ach, schön. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?
Naja, vor allen Dingen die glücklichen Momente nicht zu verpassen, aber auch sie nicht festzuhalten, weil es ist ja einfach so ein Prozess. Ich meine, man kann ja Glück eigentlich nur ermessen, indem man auch schwere Zeiten durchmacht und Glück, dauerhaftes Glück, ist ja sowieso so wahnsinnig schwierig, weil ganz schnell wird einem der Tag verhagelt und man muss einfach irgendwie, ja, eben so die kleinen Momente, die einen glücklich machen, die einen erfreuen, eine tolle Aufführung, eine schöne Zeit draußen in der Natur, einfach dann genießen, und weil Glück und Unglück so nah beieinander liegt.
Welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Ja, wir machen ja wirklich täglich alle Fehler und ich verzeihe sie eigentlich immer, wenn sie nicht gerade irgendwie vorsätzlich sind, aber ich finde, wenn jemand zu seinen Fehlern steht, dann finde ich das absolut verzeihbar. Jemand, der sagt, ah ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist in Ordnung. Wenn jemand dann das auf andere schiebt, also ich mag da so Ungerechtigkeiten nicht, wenn irgendwas so auf jemanden abgeschoben wird, was eigentlich jemand anderer verbockt hat. Das mag ich nicht. Aber wenn jemand zu Fehlern steht, ist das für mich in Ordnung.
Okay. Deine Lieblingstiere?
Eigentlich alle. Ich habe in Hannover mal das Glück gehabt, 3 Minuten vom Zoo entfernt zu wohnen. Ich musste nur durch den kleinen Wald durch. Und da hatte ich eine Jahreskarte und bin dann eigentlich so abends, wenn keiner mehr da war, immer mal so in den Zoo gegangen. Und habe mich dann sehr mit den Gorillas angefreundet. Da war niemand mehr im Gorillahaus und ich war dann immer der Einzige. Und dann gab es richtig Beziehungen. Also die haben schon gemerkt, wenn ich kam. Und das fand ich toll. Drum sind Gorillas vielleicht so tatsächlich meine Lieblingstiere.
Was fasziniert dich dann so besonders, wenn du auch immer wieder zu ihnen hingegangen bist?
Ja, ich meine, das war natürlich, die erkennen einen. Das ist einfach, da ist einfach eine Beziehung gewesen, auch wie die miteinander agieren. Also inzwischen würde ich es jetzt gar nicht mehr so tun. Also momentan mag ich keine Zoos mehr. Aber damals fand ich es einfach schön, diesen Kontakt zu haben und dann zu sehen, wie die Kleinen aufwachsen und dann zu warten, wann kommt wieder das Nächste. Und es ist ja einfach so eine lange Tragzeit auch bei denen wie beim Menschen. Mhm. Und es ist einfach so, die Tiere sind so menschlich. Vielleicht ist das Faszinierende. Es ist auch ein großer Wunsch von mir, mal die Berggorillas in Uganda noch zu besuchen. Das hoffe ich, dass es demnächst mal klappt. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, eigentlich mag ich alle Tiere. Ich liebe auch Islandpferde, möchte gerne wieder reiten, was ich gerade nicht tue. Und natürlich liebe ich meine Glückspudelhündin Fiola.
Ah, die immer wieder durch den Flur,
genau, tigert. Die kommt immer mal wieder mit ins Theater.
Sehr kontaktfreudig ist,
das muss man nur wirklich sagen. Ja, sie geht überall gern hin und liebt die Menschen hier im Theater.
Deine LieblingsheldInnen in der Dichtung?
Eigentlich schon der Prinz von Homburg, muss ich sagen. Das war damals eine sehr intensive Beschäftigung mit dem. Und ja, ich finde einfach, das ist eine tolle Figur.
Deine Lieblingskomponistin bzw. dein Lieblingskomponist?
Das ist auf jeden Fall Johann Sebastian Bach.
Ach, ja. Ganz klassisch.
Ganz klar. Also da kommt gar nichts drüber. Ich meine, klar, es gibt natürlich, als Kind mochte ich unheimlich gerne Puccini und Mozart und Stravinsky. Viel Getöse war mir am liebsten. Momentan liebe ich es eher klar, sehr ruhig. Also wenn ich zu Hause Musik höre, eigentlich fast nur Bach oder Barockmusik oder eben dann Jazz. Aber Bach bringt mich einfach unheimlich runter und das finde ich einfach einen Traum. Diese Musik ist ja sehr mathematisch, sehr klar strukturiert und das bringt mich einfach runter.
Mhm. Welche Eigenschaften schätzt du bei deinem Gegenüber am meisten?
Offenheit, muss ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Also wenn mir jemand offen entgegentritt und auch Interesse an meiner Person hat, aber eben auch sich mir mitteilt, wenn ein Gespräch wirklich stattfinden kann, das schätze ich sehr. Mhm.
Deine Lieblingsbeschäftigungen, also ein oder mehrere?
Ja, also natürlich mit mir eins sein in der Natur, das finde ich toll, da so im Flow zu sein, wie die Biohacker sagen.
Also das heißt, gehst du wandern oder?
Beispielsweise wandern, und was ich auch besonders liebe, ist Eisbaden, und das bringt also tatsächlich auch, kann ich nur sagen, Glücksgefühle pur. Also ich liebe es wirklich, das ganze Jahr über in kaltes Wasser zu gehen, war jetzt auch gerade am Sonntag erst wieder am Nachmittag in der Silschlucht.
Hast du einen Geheimtipp?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele Ecken, also sehr, sehr viele schöne Ecken natürlich, und am Lanzer See haben wir auch schon wirklich ein Loch ins Eis gehauen im Winter vor ein paar Jahren. Es gibt im Halltal wirklich wunderschöne so kleine Gumpen, in denen man baden kann. Und wie gesagt, wir waren in der Silschlucht am Sonntag kurz, und da hatte das Wasser auch schon nur 3 Grad. Und wenn man dann so 5 Minuten drin sitzt, dann ist man hinterher also wirklich wie neugeboren, und dann purzeln die Glücksgefühle nur so. Also das ist wirklich richtig schön. Toll.
Dein Hauptcharakterzug?
Ich würde sagen, dass ich sehr empathisch bin, dass ich mich sehr gut auf mein Gegenüber einstellen kann, dass ich sehr mitfühlend bin und versuche auch irgendwie Probleme zu lösen, bin recht friedvoll und versuche das immer zu leben, was natürlich nicht immer klappt.
Dein größter Fehler?
Eben genau der, dass ich oft zu empathisch bin und natürlich auch wirklich Energien wie ein Schwamm aufsauge und jede Energie aufsauge. Und das ist natürlich eben auch in seinem großen Betrieb oft dann schwierig. Man nimmt dann irgendwie alles mit nach Hause, schläft schlecht und denkt über dies und über das nach. Also das ist, würde ich sagen, tatsächlich ein Fehler, dass ich nicht richtig abschalten kann, sondern dass ich mir jede Energie anziehe.
Dein Traum vom Glück?
Zufrieden zu sein im Moment, die Gegenwart zu leben und immer glücklich bin ich tatsächlich. Also man kann mich in der größten Krise, ich hatte mal eine ziemliche Stimmkrise, da habe ich am Staatstheater Wiesbaden einen Quarzsand eingeatmet, der da verschneit wurde auf mich, der Oper Hyperion.
Ich muss husten, wenn ich das schon höre.
Ja, das war auch ziemlich fürchterlich, da war meine Stimme ziemlich kaputt und da durfte ich nicht mehr sprechen und singen und war dann auf Spiekeroog, bin nach Spiekeroog gefahren, das ist eine Nordseeinsel, ostfriesische Nordseeinsel im Wattenmeer, und da habe ich dann quasi meine Stimme wieder auskuriert. Aber ich bin immer im Winter dorthin gefahren, gerne. Mehrmals im Jahr, als ich noch näher dran war natürlich. Und da finde ich tatsächlich bei diesen langen Strandwanderungen, wo man keinen Menschen sieht, wo man nur das Meer hat und den langen Strand und die Möwen schreien und man sich in eine dicke Winterjacke packt, da finde ich immer das totale Glück. Auch wenn ich in der größten Krise bin, finde ich da mein Glück, das weiß ich. Also und deswegen, ich möchte da nicht hinziehen, weil ich denke, dann habe ich da meinen Alltag, dann ist es nicht mehr so. Mhm. Aber ich könnte immer dorthin und würde wieder zu mir finden. Mhm. Und da empfinde ich wirklich großes Glück. Und da bin ich auch ganz bei mir.
Mhm. Was verabscheust du am meisten?
Auf jeden Fall Gewalt in jeder Form. Physisch, psychisch.
Und welche natürliche Gabe möchtest du besitzen?
Ach, das wäre toll, wenn man fliegen könnte wie ein Vogel. Wenn man einfach sagen könnte, ich hebe jetzt einfach mal ab und schaue mir alles von oben an. Das fände ich toll. Ist natürlich eigentlich keine natürliche Gabe, weil ein Mensch natürlich nicht fliegen kann, aber eine Gabe eines Lebewesens zumindest.
Und zum Abschluss, dein Motto?
Erwarte nichts. Heute, das ist dein Leben, von Kurt Tucholsky.
Ah, schön. Vielen Dank, Michael. Freut mich, dass du heute da warst.
Danke
dass
dir,
du
Axel.
So viel erzählt hast von deinem Beruf, aber eben auch von dir. Nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie dann einen Podcast wieder zu einer Produktion, nämlich zur Premiere von Mozarts Così fan tutte. Der Podcast dann unter anderem mit der Regisseurin Annette Leisenschneider. Vielen Dank und bis ein nächstes Mal. Auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.